herzlich willkommen zur Miniserie Hast du schon gehört?
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Hast du schon gehört, eurem kurzen News-Update der Privatpiloten-Lounge. Heute gibt's neue Nachrichten aus der Welt der Luftfahrt in Deutschland und gleich geht's los mit der geplanten Kostenfalle für Kleinflugzeuge, die gestoppt wurde, Gott sei Dank. Was war geplant? Eigentlich sollte eine Änderung der Flugsicherungsbeauftragungsverordnung, FSBV, dafür sorgen, dass die bisherige Gebührenbefreiung für Flugzeuge unter 2000 Kilogramm aufgehoben wird. Hätte das Gesetz wie vorgesehen gegriffen, wäre ab März 2025 für jeden Anflug auf Regionalhäfen mit Kontrollzonen rund 20 Euro fällig gewesen. Das wäre natürlich eine erhebliche Mehrbelastung, besonders für Flugschulen und Luftsportvereine, die da gerne mal reinfliegen, um das Kontrollzonenfliegen zu lernen. Durch mehrere Luftfahrtverbände, darunter dem AOPA Deutschland, dem DADC, die haben sich massiv gegen diese geplante Änderung eingesetzt und das hat sich gelohnt. Der Vorstoß wurde gestoppt und die Gebührenbefreiung bleibt bestehen. Auch wenn die Regelung vorerst vom Tisch ist, bedeutet das nicht, dass das Thema endgültig erledigt ist und der DAEC kündigt bereits an, die Entwicklung genau im Blick zu behalten. Also bleibt es da auf der Hut zu bleiben. Die nächste Änderung, die definitiv kommen wird, sind die neuen Luftraumstrukturen ab März 2025. Wie jedes Jahr veröffentlicht die Deutsche Flugsicherung im März Änderungen in der Luftraumstruktur und hier die wichtigsten Punkte. Als wichtigstes nutzt aktuelle Karten. Ab dem 20. glaube ich, diesen Monats, dem 20. März, gelten die neuen Karten mit allen neuen Lufträumen. Schaut da genau rein. Wichtig ist natürlich auch, checkt eure Notems, weil manchmal auch kurzfristig Sachen aufpoppen und ganz besonders achtet auf temporäre Sperrgebiete für Drohnen, die werden jetzt immer mehr. So, was hat sich jetzt wirklich geändert? Wichtigste Änderungen sind, für Essen-Mülheim gibt es eine neue ATZ, eine Flugplatzverkehrszone. Friedrichshafen hat eine Anpassung der TMZ an den Luftraum Zürich erhalten. Der Luftraum Charlie um Zürich hat sich nämlich ordentlich geändert. Es gibt einige Luftraum-Eco-Änderungen, unter anderem ein paar Absenkungen, unter anderem in Zürich, Bredstedt, Neumünster, Magdeburg, Paderborn. Es gibt neue oder geänderte EDRs, zum Beispiel Kalf, Jägerbrück, Bergen, Munster, Altenstadt. Es hat sich einiges geändert. Es gibt einige neue EDRs oder EDDs. Schaut da genau hin, was euch betrifft. Alle Details findet ihr in der AIP VFR ENR 1-20. Und in der AIP SUP VFR 1525. Schaut also unbedingt einen Blick rein, bevor ihr jetzt bald losfliegt. Die nächste Neuerung, die uns ab dem 20. März betrifft, ist, kommt von der FIS. Und ich hoffe, dass wir dazu nochmal eine extra Folge machen werden. Und zwar hat die FIS jetzt etwas ganz Tolles eingeführt. Der FIS-Sektor langen Informationen ist stark frequentiert und oft an der Kapazitätsgrenze. Viele Piloten nutzen FIS, um aktuelle Informationen zu erhalten. Andere hören einfach nur mit, um ein Situationsbewusstsein über den Verkehr in ihrer Umgebung zu behalten. Doch genau diese passiven Zuhörer sind für die FIS-Lotsen eigentlich unsichtbar. Und hier setzt jetzt das neue Verfahren an. Was ändert sich? Das Prinzip ist simpel. Piloten können ihre ständige Hörbereitschaft aktiv signalisieren, indem sie eine bestimmte Frequenz des Transponder-Codes einstellen. Dadurch weiß der FIS-Lotse, welche Piloten auf seiner Frequenz mithören und kann sie gezielt mit wichtigen Informationen versorgen. Das Ganze ist jetzt gerade ein Test, funktioniert nur in der langen Information mit der 123525. Ich glaube, das ist irgendwo Frankfurter Ecke, irgendwo da. Gleichzeitig setzt ihr den Transponder-Code 3701 und ihr habt dann die Hörbereitschaft aufrechterhalten. Das ist praktisch ein passives Reinhören und der Lotse weiß dann, wenn ihr in diesem Sektor unterwegs seid, mit der 3701 hört ihr praktisch mit und er kann euch ansprechen und euch Kollisionswarnungen durchgeben oder vor EDRs warnen oder irgendwelche SIGMETs und Wetterwarnungen melden. Ist schon ganz gut.
Glänzendes Finish für Höhenflüge. Flugzeugpolitur für makellose Oberflächen. Bei Perfektion am Boden beginnt. Aero-Polishing. Von Piloten für Piloten.
Das Ganze, wie gesagt, wird gerade getestet, soll bis zum 26. Oktober 2025 laufen und dann wird das mal ausgewertet. Definitiv eine super Sache, haben wir schon lange gesagt. Ihr könnt da sicherlich mitmachen und zeigen, dass ihr das gut findet, indem ihr da fliegt und das so verwendet. Es spricht natürlich nichts dagegen, sich direkt bei Langen zu melden. Die Jungs und Mädels freuen sich da definitiv über jeden, der sich meldet. Aber ihr wisst auch, an schönen Sommertagen ist es manchmal schwierig, rein und wieder rauszukommen. So viel zu den Neuerungen, die uns beim Fliegen betreffen. Jetzt ein paar Neuerungen, die unsere Spielzeuge betreffen. Pilatus hat eine neue PC-12 Pro vorgestellt. Eine modernisierte Version des Erfolgsmodells mit Garmin G3000 Avionik und der Autoland-Technologie. Diese gibt es ab 2026. Highlights sind das Pilatus Advanced Cockpit Environment, ACE, mit neuen Touchscreens, ein verbessertes Wetterradar sowie das Smart Glide-System, das bei Triebwerksausgaben automatisch eine optimale Gleitflugroute berechnet. Dazu kommt eine überarbeitete Kabine mit mehr Komfort und ein optimiertes Pratt & Whitney PT6 Triebwerk mit Autothrottle. Die ersten Auslieferungen starten im vierten Quartal 2025. Kawasaki steigt in die Flugmotorenproduktion ein. Der Motorradhersteller Kawasaki plant den Einstieg in die Luftfahrt. Basierend auf den Motoren der Ninja Motorradreihe sollen neue flüssig gekühlte Flugmotoren mit vollelektronischer Steuerung entwickelt werden. Geplant sind Vierzylinder- und Sechszylindermotoren mit und ohne Turbolader, die bis zu 375 PS leisten, bei extrem geringem Gewicht von nur 127 Kilogramm. Die ersten Prototypen gehen noch 2025 an Flugzeughersteller. Die Vollständig-Zertifizierung gibt es dann wahrscheinlich bis 2030, dauert also noch ein bisschen. Bin mal gespannt, ob wir auf der Aero vielleicht was sehen werden dazu. Dann eine neue Maschine für die ULA, und zwar die Blackwing BW650. Der schwedische Hersteller Blackwing Sweden hat die Musterzulassung für die Blackwing BW650 erhalten. Das Hochleistungs-UL wird vom neuen Rotax 916iS Turbo-Einspritzer mit 160 PS angetrieben und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 320 km/h. Wahlweise gibt es das Flugzeug mit Fest- oder Einziehfahrwerk. Es bringt modernste Features der Garmin-Avionik mit, hat eine Einhebelbedienung und ein Sauerstoffsystem. Und auch hier werden wir die Premiere auf der Aero feiern. Ihr merkt schon, die Aero kommt näher und es gibt immer wieder tolle neue Ankündigungen. Eine interessante Ankündigung ist die, dass Diamond Aircraft Volocopter übernommen hat. Ihr habt es ja sicherlich mitbekommen, Volocopter ist insolvent gegangen, kurz vor Weihnachten, und jetzt hat Diamond Aircraft Industries Volocopter übernommen. Der Firmensitz bleibt im Bruchsal und die Übernahme soll helfen, Kosten zu senken und die Zertifizierungsziele bis 2025 zu erreichen. Was bedeutet das für Volocopter? Das Unternehmen bleibt bestehen, wird aber verschlankt. Von ehemals 500 Mitarbeitern sollen nur noch rund 160 weiter beschäftigt werden. Diamond Aircraft ist eigentlich auf Motorsegler und Kleinflugzeuge spezialisiert, hat aber 2023 mit der EDA40 einen vollelektrischen Trainingsflieger vorgestellt. Also auch die ersten Schritte in die elektrische Luftfahrt getan. Volocopter ist ja auch ein eVTOL, wie man so schön sagt. Laut Diamond Aircraft soll die Übernahme die Weiterentwicklung nachhaltiger Luftmobilität vorantreiben und Europa als Innovationsstandort in der Luftfahrt stärken. Bleibt spannend, wie es da weitergeht. Wo wir gerade von Insolvenz reden und von nachhaltiger Luftfahrt. Leider hat der deutsche Flugzeughersteller Apus Zero Emissions GmbH Insolvenz angemeldet. Erst vor kurzem haben wir ja von einem Jungfernflug des Wasserstoffflugzeugs I2 berichtet und jetzt kommt leider der Insolvenzantrag, der am 3. März gestellt wurde. Der Geschäftsbetrieb läuft vorerst weiter und die Gehälter der 68 Mitarbeiter sind durch das Insolvenzgeld für 3 Monate erstmal gesichert. Die Frage ist natürlich, wie geht's weiter? Der Insolvenzverwalter sucht derzeit nach einem Investor, um die Entwicklung der Apus I2 fortzusetzen. Hoffen wir mal, dass das gefunden wird, dass da ein Investor gefunden wird und das Wasserstoffflugzeug dann auch bald abheben kann.
Moin, hallo, herzlich willkommen. Und weiter geht es mit deutschen Flugzeugkonstrukteuren, die die Luftfahrtgeschichte geprägt haben. Heute sprechen wir über Hans Klemm, den Luftfahrtpionier, und seine legendäre Klemm KL-25. Hans Klemm, auf seinem Gebiet der Leichtflugzeugindustrie ein Pionier, hat die Luftfahrtgeschichte maßgeblich mitgeprägt. Aber wer war Hans Klemm eigentlich und warum ist seine Arbeit so bedeutend? Hans Klemm wurde am 18. April 1885 in Stuttgart geboren. Er war nicht nur begeisterter Techniker, sondern auch Visionär, der schon früh das Potenzial von Leichtflugzeugen erkannte. Nach seinem Ingenieursstudium begann er zunächst als Konstrukteur bei der Daimler Motorengesellschaft, die damals bereits mit der Entwicklung von Flugzeugmotoren experimentierte. Doch es zog ihn immer mehr in die Luftfahrt und so wechselte er 1917 zum Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt, DVL, wo er an aerodynamischen Studien arbeitete. Diese Arbeit legte den Grundstein für seine späteren revolutionären Konstruktionen. Nach dem Ersten Weltkrieg standen die Zeichen in der deutschen Luftfahrt zunächst auf Stillstand. Durch den Versailler Vertrag wurden viele Entwicklungen stark eingeschränkt. Doch Hans Klemm, der ließ sich davon nicht aufhalten. Er erkannte, dass die Zukunft nicht nur in großen Militärmaschinen lag, sondern vor allem in kleinen wirtschaftlichen Sport- und Reiseflugzeugen, die auch Zivilisten nutzen konnten. Und so gründete er 1926 die Klemm Leichtflugzeugbau GmbH in Böblingen. Hier begann er mit der Entwicklung seiner berühmten Leichtflugzeuge, die besonders durch ihre Holzbauweise und ihre einfache Handhabung auffielen. Und eines seiner bekanntesten Modelle, die Klemm KL25, wurde ab 1928 gebaut und sollte die Luftfahrt revolutionieren. Doch warum war sie so besonders? Sie war in der Bauweise innovativ. Die KL25 war ein eindeckiges Leichtflugzeug mit einer Holzstruktur, was sie besonders leicht und dennoch stabil machte. In einer Zeit, in der viele Flugzeuge noch aus Metall gebaut wurden, war das ein entscheidender Vorteil. Sie war einfach in der Handhabung, sie war leicht zu fliegen, sie war sparsam im Verbrauch und dadurch perfekt für Privatpiloten und Flugschulen geeignet. Und sie hatte Modularität. Die KL25 wurde mit verschiedenen Motorvarianten angeboten, also vom 32 PS starken Hirth-Motor bis zur leistungsstärkeren Variante mit über 100 PS. Und die KL25 konnte internationale Erfolge vorweisen. Sie wurde in mehr als 600 Exemplaren gebaut und nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern wie zum Beispiel den USA, Brasilien und England eingesetzt. Sie wurde auf Langstreckenflügen getestet, denn Piloten bewiesen immer wieder die Leistungsfähigkeit der KL25. Besonders spektakulär war ein Flug von Deutschland nach Südafrika, der ihre Zuverlässigkeit und Reichweite eindrucksvoll demonstrierte. Die Klemm KL25 war nur der Anfang. Später folgten dann weitere erfolgreiche Modelle und viele Konstruktionen beeinflussten die Entwicklung moderner Leichtflugzeuge. Hans Klemm bewies mit seinen Ideen, dass Fliegen nicht nur etwas für das Militär oder die Elite sein musste, sondern dass es für jedermann möglich sein konnte. Er blieb bis in die 1950er Jahre aktiv in der Luftfahrtindustrie und setzte sich für die Weiterentwicklung von Leichtflugzeugen ein. Sein Einfluss ist bis heute spürbar, denn viele moderne Sportflugzeuge orientieren sich noch immer an den Prinzipien, die er vor fast 100 Jahren entwickelte. Hans Klemm verstarb am 30. April 1961, doch das Erbe, das er uns hinterlassen hat, lebt natürlich in den Flugzeugen weiter, die seine Versionen verwirklichten und in den Piloten, die dank seiner Innovationen die Freiheit des Fliegens erleben können. Und damit zurück zum Johann.
Und die letzte Nachricht zum Thema nachhaltige Luftfahrt. In Mannheim gibt es jetzt einen Luftsportverein, einen ganz besonderen, und zwar den Elektroflug e.V. Dieser will mit klimafreundlichen Luftsportgeräten, vor allen Dingen der Veles Elektro von Pipistrel, den klimafreundlichen Luftsport fördern. Der Verein bietet EASA-konforme Unterschiedsschulungen, Differences Trainings, auf Elektroflugzeugen an. Pilotinnen und Piloten können sich hier gezielt mit den Besonderheiten des elektrischen Fliegens vertraut machen. Es gibt 17 Gründungsmitglieder und diese setzen mit dem Elektroflug e.V. ein starkes Zeichen für den Wandel zur emissionsfreien Luftfahrt. Interessierte sind herzlich eingeladen, Teil dieses innovativen Projektes zu werden. Also insgesamt bleibt es spannend. Wir haben große, schwere Maschinen, große, schwere Motoren und ein paar E-Flieger in der Luft. Bleibt spannend, wo sich die Luftfahrt hin entwickelt. Aber wir wissen alle, die Zeiten von Afgas sind irgendwann gezählt. So viel von mir. Ich freue mich bis zum nächsten Mal und dann bestimmt mit noch mehr Infos, was es auf der Aero zu sehen gibt. Bis dann.
Du willst keine Folge verpassen und sie schon eine Woche vor allen anderen hören? Dann unterstütze uns auf Patreon. Als exklusiver Supporter bekommst du Zugang zu unseren Episoden 7 Tage früher und hilfst uns gleichzeitig, die Privatpiloten-Lounge weiter abheben zu lassen. Schau gerne vorbei auf Patreon und werde Teil unserer Community. Vielen Dank fürs Zuhören und always many happy landings.